bin sehr, sehr unbegabt. Ich kann nicht singen, ich kann nicht malen, ich kann nicht schreiben. Vielleicht kann ich auch nicht reden, ich weiß es nicht genau.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Der Mann, der da so bescheiden aufzählt, was er alles nicht kann, konnte tatsächlich eine Menge. Sein Unternehmen hatte Mitte der 80er Jahre weltweit rund 25.000 Mitarbeitende. Er brachte den Computer an den Arbeitsplatz und hat die Stadt Paderborn so sehr geprägt wie kein zweiter. Computerpionier Heinz Nixdorf wurde vor 100 Jahren geboren. In dem neu gestalteten Ausstellungsbereich des Heinz-Nixdorf-Museumsforums spricht Podcast-Host Stefanie Josefs mit einem Mann, der Nixdorf genau erforscht hat. Dr. Christian Berg vom HNF.
Ich stehe neben dem einzigen Mann, den ich kenne, dessen Doktorarbeit man für 49,90 im Museumsshop vom HNF kaufen kann, Herr Dr. Berg.
Ja, hallo.
Haben Sie die auch im Regal stehen bei sich oder ist es schon zu lange her wieder?
Nee, doch, natürlich hat man das auch noch zu Hause, aber auch aus beruflichen Gründen muss ich da doch auch immer mal wieder nachschlagen.
Und jetzt haben Sie gerne noch mal drin geblättert und sich Anregungen geholt oder war der Fundus so riesig, dass Sie schon wussten, was Sie hier gerne besonders platzieren möchten?
Naja, also ich habe auch immer mal wieder nachgeblättert, dass doch tatsächlich, aber natürlich auch ist ja vieles digital hier bei uns im Haus, so dass ich dann auch natürlich über den PC auch viel gesucht habe, nach Bildern geguckt habe nochmal und auch Texte zusammengestellt habe dadurch. Also das bleibt nicht aus.
Vielleicht ist die Frage doof, aber sind Sie Paderborner?
Ja, sogar gebürtiger.
Guck mal, also war das klar, als es dann darum ging, ein Thema für die Doktorarbeit zu finden, dass Sie über Heinz Nixdorf schreiben würden? Oder sind Sie dahin mit sanfter Gewalt hingeschubst worden?
Nee, das habe ich tatsächlich ganz freiwillig gemacht und mich dazu entschlossen. Es gibt ja andere Unternehmerbiografien und mir ist dieses Desiderat eben aufgefallen und so habe ich mich dazu entschlossen, ja, mich dem zu widmen und ein paar Jahre meines Lebens damit intensiv zu beschäftigen.
Wie viele Jahre sind es tatsächlich gewesen?
Also alles in allem mit den Vorarbeiten, die ich jetzt da grundsätzlich, also so ich denke 6 Jahre waren es dann, alles in allem, ja.
Gab es da mal irgendwie eine Reaktion zum Beispiel von engen Mitarbeitenden oder von der Familie oder so, dass er gut getroffen wurde oder irgendwie so ein Feedback für Sie?
Ja, durchaus gab es Feedback. Das war meist doch konstruktiv und auch sehr hilfreich, auch schon im Entstehungsprozess. Und also von daher, also bin ich zufrieden, mein Doktorvater ist es auch.
Wahrscheinlich wäre es sogar Heinz Nixdorf, oder?
Ja, das weiß ich nicht, der war ja, ich hoffe.
Aber Sie haben ihm hier ein Denkmal gesetzt, kann man das sagen?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben hier in der Ausstellung sozusagen, ja, nee, fangen wir anders an. Also die Ausstellung hier haben wir jetzt nach über 20 Jahren nochmal komplett überarbeitet, die Texte neu verfasst, ein bisschen umgeschrieben und auch die ganze Ausstellung nochmal ein bisschen neu geordnet, sodass sie dann auch ja besser zugänglich ist für Einzelbesucher. Und wenn man sich hier umschaut, also zuvor war dieser Bereich nicht so ganz so einladend gestaltet und ich denke, das ist uns dann auch ganz gut gelungen, dass wir jetzt hier auch viele Besucherinnen und Besucher eben in dieser Abteilung begrüßen dürfen.
Man hört es im Hintergrund, das ist ja zum Glück ein Museum, wo man nicht nur stumm an den Vitrinen vorbeitrabt, sondern hier sind auch Kinder angesprochen und man kann auch immer wieder was machen. Wenn man raufkommt, ist es so eine leicht ansteigende Schräge und man läuft erstmal Heinz Nixdorf in die Arme. Also er wird hier auf dem Auen Sportpark oder in verschiedenen Phasen seines Schaffens abgebildet. Wenn Sie jetzt einen Besucher hätten, der sagt, ey Christian, ich habe nur ganz kurz Zeit, ich bin nur kurz in Paderborn. Wo würden Sie mit dem hingehen, mit einem Freund?
Also wo würden wir mit ihm hingehen? Also erstmal sicherlich diesen Eingangsbereich nochmal ganz, ganz klipp und klar. Eben diesen ganz besonderen Monitor, der fällt auf jeden Fall ins Auge. Und was mir auch jetzt hier sehr gut gefällt in der Ausstellung, dass wir sogenannte Hands-on haben. Also wirklich jetzt auch groß und klein Hand anlegen kann. Zum Beispiel an so einer Fädelstation, an einer Bestückungsstation.
Da möchte ich jetzt hin. Ich möchte fädeln und bestücken.
Ja, genau. Wir können hier fädeln den Kernspeicher, heißt das. Und hier ist jetzt die Lösung schon vorgegeben. gegeben. Eben, man soll hier NCAG fädeln. Wir haben ja einen historisch korrekten Code genommen. Also man kennt das ja mit diesen 0 und 1.
Ja.
Und so soll man entsprechend hier dann eben fädeln. Das ist natürlich alles nur exemplarisch und auch so angelegt, dass das auch wirklich Kinderhände machen können. Und die korrekte sozusagen Fädelstation haben wir hier auf an der Seite.
Ja. Ich muss das mal einmal kurz noch beschreiben. Also das sind so senkrecht hängende neongrüne Schnüre und da hat man die Möglichkeit, an so silbernen Knöpfen entweder links an der 1 oder rechts an der 0 zu fädeln.
Richtig, so ist es. Und jetzt haben wir hier mal das erste rausgenommen und man hat diese kleine Aufgabenstellung, also NCAG zu fädeln und muss dann, wie Sie ja schon richtig gesagt haben, entweder die 0 oder die 1 fädeln. Und was Nixdorf da eben damals auch gemacht hat, um das Fädeln einfacher zu machen, denn man wusste ja gar nicht, was man da genau fädelt. Man musste halt nur richtig fädeln und es gab eine Leuchtschablone und das haben wir hier so dargestellt und jetzt weiß man eben, dass ich jetzt hier, um das N zu fädeln, einmal die 0 brauche und dann nochmal 5-mal die 1 fädeln.
Und dann leuchtet das so farblich passend auf, dass mein Faden nur noch hinter dem Licht herhuschen muss und schon habe ich es gefunden. Also und die richtige Fädelstelle, also das ist jetzt für große und kleine Kinder?
So, dass jeder da mitmachen kann. Mhm. Und hier hat man die ja historisch korrekte Fädelstation und da sieht man auch diesen kleinen dünnen Fädeldraht, so nenne ich es jetzt mal, und der dann eben ganz filigran da entweder über oder drunter hergefädelt werden musste. Man sieht das auf dieser Schablone und das war eben auch entsprechend hinterleuchtet, so dass man eben wusste, wo man den Faden herführen muss. Und das haben wir quasi ja ganz vereinfacht hier eben dargestellt, aber dass man einfach so einen Eindruck davon bekommt, wie eben gearbeitet worden ist und nach welchen Vorlagen gearbeitet worden ist.
Im Hintergrund sieht man bezaubernd charmante Damen im 60er-Jahre-Dress. Liege ich da richtig?
Genau, das ist 60er, 70er, 80er Jahre auf der rechten Seite. Ja. Das ist dann eben schon die Elektronikfertigung, wo es dann eben um die Bestückung der Platinen ging. Das war dann der nächste Schritt. Und das haben wir dann hier auch nochmal dargestellt. Und die Station rechts an der Seite, die ist auch gerade belegt. Also da muss man quasi sozusagen puzzeln. Und man hat hier nach einer Vorlage dann immer gearbeitet. Also man wusste jetzt hier auch im Detail nicht, was bestücke ich denn jetzt hier. Aber man wusste, welche Bauteile wohin kommen. Und hier hat man ungefähr die Tagesproduktion dann abgebildet. Und es gab so 60, 70 solcher Bestückungstische, die wurde man dann mehr oder weniger rund um die Uhr dann bestückt hat.
Paderbornerin in der entsprechenden Altersklasse, sowie zum Beispiel auch die Tante des Kurators Christian Berg, erinnern sich sehr gut an diese Zeit, als Heinz Nixdorf quasi Headhunter zur Berufsschule geschickt hat, um besonders Friseurinnen, die geschickte Hände hatten, abzuwerben und in seiner aufstrebenden Firma zum Beispiel an der Fädelstation einzusetzen. Und weil sie bei Nixdorf deutlich mehr verdient haben als im Salon, haben auch viele Ja gesagt.
Das Arbeitsmaterial sind Zangen, so ein kleiner Seitenschneider, eine Pinzette und so ein Lötkolben, ne?
Das ist so der exemplarische Handbestückungstisch und wir haben das hier so ein bisschen hinterleuchtet, dass man auch so eine Raumtiefe dann erzeugt und man vielleicht so ein Gefühl hat, dann eben mit den Kolleginnen in dem Fall da eben dann, ja, wie das so war mit dem Bestücken.
Aber filigranste Feinarbeit, also wenn du da so ein bisschen Tatringen hast, bist du da ganz krass fehlbesetzt.
Ja, also ruhige Hände sind da sicherlich erforderlich gewesen.
Und gutes Licht wäre auch ganz schön, ne? Ja. Mit diesen kleinen Widerständchen oder was auch immer.
Genau, das kann man noch so ein bisschen nachempfinden, wenn man das jetzt hier richtig eingesetzt hat. Also hier ist ein kleiner Fehler irgendwo. Dann stoppt auch die Zeit. Und um so ein bisschen das Gefühl, ups, da fällt gerade was runter, das kriegen wir aber hin und haben wir es jetzt?
Nein.
Na, immer noch nicht. Wir sind da nicht begabt für. Nee,
wir gehen woanders hin, das können wir ja noch nicht so gut. Was können wir denn jetzt noch kaputt machen?
Also wir können sonst noch da drüben was kaputt machen. Das ist einfach nur ein ganz einfaches Hands-on, wo wir ein paar Fragen stellen. Jetzt nochmal konkret zu Heinz Nixdorf. Mhm. Und man kann dann eben, ja, einfaches Verfahren, kurz hier sich die Frage eben anschauen und dann guckt man eben.
Wusstest du, welches Essen Heinz Nixdorf bei einem China-Besuch besonders genoss? Und dann schieben wir die Tafel hoch und da steht, Zitat, da war ich froh, dass meine Frau mir Pumpernickel und einen Apfel eingepackt hat.
Ja, tatsächlich. Ja, das ist tatsächlich, das hat er auch so gesagt. Also das ist jetzt nicht ausgedacht. Mhm. Das war bei einem Vortrag in einer Hochschule hier in Paderborn, wo er dann 85 eingeladen war, eben über diesen China-Besuch zu berichten.
Wie witzig. Außerdem kann man noch raten, zum Beispiel, welchen Namen das Segelboot von Heinz Nixdorf hatte. Ja. Das verraten wir nicht. Wir sagen nur den Anfangsbuchstaben. Es fängt mit N wie Nilpferd an, aber es hieß nicht Nilpferd. Das Auto steht momentan unten im Foyer vom HNF.
Ja.
Und die Lieblingsfarbe Sie wissen es natürlich, Herr Berg, ne?
Ja, das brauchen wir, ja. Sie könnten es erahnen.
Ich hätte gedacht blau, weil er so gerne gesegelt hat.
Blau, ja, und?
Ha!
Absolut, ja. Richtig. Ja, Sie also das genau, das ist schlecht, das, ne? War sehr gut, ja.
Die Sache mit dem Sport, ne, die hat er ja nicht so als Freizeitausgleich genommen, sondern das war ja auch mit unglaublichem Ehrgeiz und mit sehr großem Elan und Biss verbunden. Wie ungefähr alles, was er gemacht hat, war das so ein Besessener im positiven Sinne?
Im Positiven kann man sagen, dass er besessen war. Quasi er immer Leistung bringen wollte. Wenn er verloren hat, dann wollte er eben auch ganz knapp nur verloren haben. Also immer unter den Ersten sein. Das war so immer sein Ziel und sein Bestreben.
Es gibt ja so einige Mythen über Heinz Nixdorf zum Beispiel, dass er als Chef streng, aber gerecht gewesen sein soll. Und wenn er aber sonntags nochmal in den Laden gegangen ist und es war nicht alles schön parallel ausgerichtet, hat er die Leute sonntags zurückgepfiffen in den Laden. Stimmt das?
Ja, sowas ist durchaus überliefert. Also, dass wenn da etwas nicht in seinem Sinne war, dass er dann auch sofort Bescheid gegeben hat. Ist egal, ob dann Sonn- oder Feiertag eben war und dass das dann eben so nicht sein konnte. Und da hat er tatsächlich sehr viel Wert drauf gelegt. Also Disziplin, Sorgfalt, das waren so die Dinge, die ihm sehr, sehr wichtig waren und die er auch hat spüren lassen.
Mhm. Aber er ist ja mit sehr breiter Brust und mit großem Selbstbewusstsein auch durch die Welt gereist und hat ja zum Beispiel immer mal wieder gesagt, dass die Amis durchaus auch von ihm lernen könnten. Und so, er ist schon mit großem Selbstbewusstsein unterwegs gewesen, auch international, ne?
Das Wichtigste, was mir im Jahre 1984, 85 klar geworden ist, ist die Unfähigkeit der Amerikaner im Computergeschäft für Qualität zu sorgen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das, was wir an Qualitätswissen uns erarbeiten, teilen werden mit amerikanischen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dass wir es denen geben, dass wir sie zuschauen lassen, wie man Qualität macht.
Ja, durchaus. Ich meine, das war ja auch wohl berechtigt. Man gehörte ja zu den Top 5 Computerunternehmen in Europa, war weltweit unter den Top 20, hatte Wachstumsraten bis Mitte der 80er Jahre eben immer um die 20%. Heute kaum vorstellbar, aber das war ja wirklich so. Und da hat er auch den ein oder anderen Achtungserfolg gegenüber auch IBM erzielen können. So hat man zum Beispiel den US-Zensus in den 80er Jahren eben mit Nixdorf-Geräten durchgeführt und nicht mit IBM-Computern. Durchaus mehr als nur ein Achtungserfolg.
Mhm, absolut. Wie können wir sonst noch so ein bisschen mehr nachvollziehen, was er für ein Unternehmer war anhand dieser Ausstellung, Herr Berg?
Vor diesem Bereich der Ausstellung ist ein besonderes Porträt von Heinz Nixdorf ein Eyecatcher. Das Tastenbild. Es ist mit Beteiligung des Publikums entstanden. 4 Monate lang haben Besucherinnen und Besucher ihre alten Computertastaturen gespendet. Der Künstler Peter Schönwand hat sie erst in eine Waschmaschine gesteckt, dann nach Grautönen sortiert und aus insgesamt 3691 Pixeln, also unterschiedlich grauen, einzelnen Computertasten, ein Schwarz-Weiß-Porträt von Heinz Nixdorf angefertigt. Wenn man nah davor steht, dann sieht man sehr gut, wie abgenutzt und zerkratzt die kleinen Tasten teilweise sind. Aus der Distanz entsteht dann ein toller Gesamteindruck des Computerpioniers Heinz Nixdorf.
Wir können vielleicht mal einen Punkt ansprechen. Wir haben ihn hier nochmal ein bisschen ins Zentrum gerückt, auf diesem Tastenbild, diesem Pixelbild. Das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, weil auf der rechten Seite, dafür war er zuständig für die Produktion als Vorstand und eben das Thema Qualität. Mhm. Ja, das haben wir hier links nochmal ein bisschen inszeniert mit diesen Druckern, die ganz, ganz lange, also die ganz viel ausgedruckt haben. Also dieses Qualitätsbewusstsein, das war bei ihm ganz stark ausgeprägt. Und das hat er auch eingefordert, also dieses Quick and Dirty, das US-amerikanische, das war für ihn gar nichts. Also die Produkte waren auch alle so aufgebaut, dass man die gut reparieren konnte und so weiter. Also dieses, wie gesagt, so mal eben da Drähte verlegen, das war nicht. Ne? Das musste alles ordentlich sein.
Okay, lassen Sie uns noch ein bisschen weiter schlendern.
Ja, wir haben hier einmal das Thema nochmal Architektur aufgegriffen. Also man hat ja weltweit quasi in einem bestimmten Architekturstil gebaut. Das war angelehnt an Mies van der Rohe. Und egal, ob Sie jetzt hier in Frankfurt am Main waren oder in Hamburg oder was weiß ich wo in den USA, die Gebäude haben Sie von außen erkannt und auch von innen waren die alle quasi gleich eingerichtet, immer nach diesem Rastermaß 1,80 Meter mal 1,80 Meter. Und auch die Schreibtische, man sieht sie auf der rechten Seite, waren eben entsprechend aus einem Holz geschnitzt, sage ich jetzt mal.
Das ist ein Original.
Und das ist auch ein Original, alles hier so übernommen und stellt auch nochmal exemplarisch so einen Büroarbeitsplatz in den 80er Jahren entsprechend da.
Ein Monitor von dem Ausmaß eines wirklich großen Brotkastens, wie sich das damals so gehört. Ja. Natürlich. Und natürlich auch noch einen Aschenbecher und eine Pfeife.
Ja, geraucht wurde natürlich auch. Man sieht das hier auch nochmal auf diesem Foto im Hintergrund, wo die Kollegen da fleißig am Telefonieren und natürlich auch am Rauchen sind. Das war auch so üblich.
Wissen Sie, ob Heinz Nixdorf auch geraucht hat?
Heinz Nixdorf hat ganz sicher nicht geraucht. Also als Sportler und er war ja auch wirklich sehr bedacht, gesund zu leben. Also er hat auch nicht groß Alkohol getrunken oder sowas. Also da hat er sich zurückgehalten.
Dieser Arbeitsplatz fängt ganz gut ein, dass man sich gut vorstellen kann, dass da auch gerade jemand aufgestanden ist und mal eben schnell draußen eine rauchen gegangen ist, weil das sieht schon sehr lebendig aus. Ja, ne? Mit so einem Stempelkarussell noch, wo sich viele Kinder wahrscheinlich fragen, Mami, was ist das?
Ja.
So lange ist das jetzt auch noch nicht.
Genau, her, ne? So lange ist das alles nicht her, aber das ist tatsächlich auch so etwas, wo man dann wirklich jetzt, wo jetzt in diesem Fall die Großeltern mal erklären können oder die Eltern den Kindern zeigen können, ja Mensch, so sah das aus, so sah damals ein Computer aus oder ein Monitor. Heute kennen sie alle nur noch die Tablets wissen zum Teil gar nicht.
Diverse andere Bürogeräte finden sich hier jetzt noch an dieser Stelle?
Ja, das ist jetzt hier der Bankenbereich. Das sind alles so Dinge, die dann eben in den 70er, 80er Jahren dann immer verstärkt aufgekommen sind. Also das Homebanking gab es natürlich in der Form noch nicht. Man ist dann eben zur Bank ja und hat eben da auch schon geguckt, wie kann ich die Kunden dazu bewegen, dann eben selber sich die Kontoauszüge zu holen, sodass ich da kein Personal für gebrauche und da eben Personal auch dann seitens der Bank einsparen kann. Und das sind hier dann so die Anfänge, wie das dann eben in den 70er, 80er Jahren dann so losging.
Und wie war es mit dem Betriebsrat, apropos Personalsparen und so?
Betriebsrat bei Nixdorf, ja, natürlich gab es den schon. Den gab es auch sogar vor dem Betriebsratsverfassungsgesetz in den 70er Jahren. Mhm. Die Firma ist ja rasch gewachsen und gerade durch die Übernahme der Wanderer AG, den damals größten Büromaschinenhersteller, hatte man dann auf einmal vierstellige Mitarbeiterzahlen und da hat Nixdorf dann auch gedrängt, eben einen Betriebsrat einzurichten, um eben ja einfacher quasi mit der Belegschaft dann in Kontakt zu treten. Bei der Größe sicherlich erforderlich und Betriebsrat bei Nixdorf hat sich schon sehr lange etabliert gehabt.
Und gab es Streiks, Streikdrohungen, gab es Ausstände, gab es Protestmaßnahmen oder worüber ging es?
Also der gewerkschaftliche Einfluss auf der anderen Seite, der war bei Nixdorf sehr gering, muss man sagen, weil Nixdorf durchaus sehr, sehr gute Löhne gezahlt hat und das nicht nur fürs Management, sondern eben auch für die breite Masse. Und so, dass das gewerkschaftliche Engagement dahingehend sehr, sehr gering war. Und auch sonst wird ihm ja auch nachgesagt, ein guter Arbeitgeber gewesen zu sein. Und das äußert sich vielleicht dann auch darin.
Also zumindest sprechen alle Leute so in Paderborn, Paderborner Umland, immer mit sehr viel Respekt von ihm. Also dass er viel gefordert hat und wohl auch sehr viele Mitarbeitende persönlich gekannt hat mit Namen. Und dass ihm das auch wichtig war, sie dann auch namentlich zu erkennen und nicht irgendwie so zur Masse regiert hat, ne?
Ja, richtig. Nein, er ist ja auch, er hat dieses sogenannte Management by Walking betrieben. Also er ist ja eben auch durch die Produktion gegangen, hat sich da erkundigt vor Ort. Und da können sie fast, also jeder hat irgendwie eine Erfahrung mal mit Heinz Nixdorf da machen dürfen, weil er da eben plötzlich hinter einem stand und dann eben erklärt bekommen wollte, was machen Sie denn da? Mhm.
Ist auch nicht immer schön, ne? Wenn jederzeit der Chef hinter dir stehen kann.
Ja, mag sein, aber also die Nixdorferinnen und Nixdorfer sprechen da meist heute noch von. Und ja, ich habe ihn auch mal, der stand auch mal bei mir. Und
als Auszeichnung dann, nicht als Kontrolle.
Genau, nicht als Kontrolle, sondern tatsächlich als Auszeichnung. Das ist gut getroffen, ja. Mhm.
Gibt es noch irgendwas, wo eingefleischte Nixdorf-Fans ganz besonders irgendwie gerührt oder berührt waren bei den Exponaten hier, wo sie sagen, ach Mensch, da sind wir ganz besonders stolz drauf?
Ja, die Nixdorfer als Unternehmensfamilie haben wir auch nochmal aufgegriffen mit einer Bildergalerie, wo man sich dann auch nochmal selber suchen kann sozusagen. Und wir haben auch Heinz Nixdorf dann ja auch nochmal im O-Ton an anderer Stelle, um einfach ihn da auch nochmal erlebbar zu machen. Und die ihn kennen, wissen, ja, so war er, so war es, und die ihn noch nicht kennen, lernen ihn dann dadurch nochmal im O-Ton kennen. Und er hat ja wirklich ein paar knackige Aussagen getätigt.
Ich weiß sehr wohl, dass wir auch Postlieferant sind. Manche könnten davon ausgehen, dass wir das Maul zuhalten, um einige Millionen Mark mehr Aufträge zu kriegen. Das tun wir nicht, denn wenn man schon in eine Position hineingewachsen ist, wie das eben unsere Firma ist, dann fühlen wir uns auch verpflichtet, zu mahnen und zu mahnen und zu mahnen im Interesse aller Beteiligten. Wir wollen ja niemandem etwas Böses. Wir wollen das Gute, aber das muss man tun.
Zu den digitalen Telefonen können wir vielleicht noch sagen, dass Nixdorf ja der erste Anbieter in Sachen digitaler Telefonie in Deutschland war. Das sogenannte Digifon hat man auf den Markt gebracht, und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis eben die Postzulassung da war, und daher eben auch die Kritik von Heinz Nixdorf an der Bundespost, an Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling, wo er dann wirklich ja auch gesagt hat, also dieser Riesenkoloss, der da rumliegt und nichts tut, die Bundespost mit, weiß nicht, 500.000,
hat er gesagt.
Die da wohl nichts tun, naja. Aber,
auch also, Verwaltung, ne? Das geht alles viel schneller, wenn man Heinz Nixdorf fragt. Das muss nicht immer mit so vielen Leuten gehen.
Ja, da hat er klare Ansichten gehabt, auf jeden Fall. Und gut, wenn vieles eben digitalisiert ist, dann braucht man ja auch tatsächlich in bestimmten Bereichen auch weniger Verwaltungsaufwand. Da hat er sicherlich recht gehabt.
Ist es übertrieben, Herr Berg, wenn wir sagen würden, die Stadt Paderborn würde ohne Heinz Nixdorfs Leben und Werk so ganz anders aussehen?
Das ist nicht übertrieben. Also wenn wir mal schauen, was geblieben ist sozusagen. Natürlich einmal das Heinz-Nixdorf-Museumsforum, dann natürlich die ganzen vielen anderen IT-Firmen in und um Paderborn herum. Die sind ja alle noch da, und Paderborn hat ja eine unheimlich hohe Dichte an IT-Firmen im deutschlandweiten Vergleich.
Die Uni als
natürlich.
Kaderschmiede für den Nachwuchs.
Absolut, mhm. Also auch Heinz Nixdorf als großer Förderer der Paderborner Hochschule, der sich ja auch schon in den 60er Jahren darum bemüht hat, dass Paderborn Hochschulstandort wird. Also ohne Heinz Nixdorf wäre vielleicht auch die Uni nicht in diesem Maße hier umgesetzt worden. Das ist natürlich, und natürlich die ganze Infrastruktur in und um Paderborn, also Autobahnanschluss, der Flughafen, der ja jetzt auch seinen Namen trägt. Also alles das wäre sicherlich in der Form.
Wir dürfen nicht auf keinen Fall vergessen, dass er Kurt Bendlin als Zehnkämpfer nach Paderborn geholt hat, um im Ahornsportpark die Leute in Wallung zu bringen. Auch ein super Erbe für Paderborn.
Ja, absolut. Also der Ahornsportpark hat ja mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher im Jahr, und das auch zu Recht, eben auch im Sinne von Heinz Nixdorf. Der eigene Sport ist der beste, und auch das sicherlich ein wirkliches, ja, schönes Erbe quasi hier für uns Paderbornerinnen und Paderborner.
Allerletzte Frage, Herr Berg, wollte Nixdorf ein Computermuseum bauen?
Ja, er hat tatsächlich schon in den 70er Jahren angefangen zu sammeln. Und auch unsere Exponate hier in der Ausstellung stammen noch aus diesem Ursprungsbestand, denn er hat sich da schon überlegt, dass man diese Geschichte tatsächlich festhalten und erzählen muss. Und das machen wir in seinem Sinne bis heute.
Also hat er seine Finger doch so ein bisschen mit im Spiel.
Absolut.
Wie schön. Danke.
Gerne.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.